Wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema Gebet. Und ein Herzensanliegen ist es eigentlich auch von uns zu sagen, wir wollen mehr und mehr eine betende Gemeinde werden. Und es lohnt sich, immer wieder mit verschiedenen Aspekten sich zu beschäftigen. In der letzten Woche haben wir zum Beispiel über Fürbitte gesprochen. Wo man ja auch denken könnte, Fürbitte, ja, kenne ich ja oder es ist ja was ganz Einfaches, aber ich finde, es lohnt sich immer wieder und in Gesprächen höre ich, ja, wie Leute da ganz neu auch erleben dürfen, ja, sowas einfach vielleicht nochmal neu auszuprobieren, Fürbitte sich vorzunehmen, für andere Leute vor Gott einzustehen und selber dadurch ermutigt werden. Wir beschäftigen uns heute mit einem kleinen Text aus der Bibel von Jesus. Und der handelt eigentlich ganz kurz bevor diese Passionsgeschichte losgeht. Und eigentlich befinden wir uns genau genommen mit dieser Geschichte ganz kurz vor Karfreitag. Also irgendwo zwischen nach dem letzten Abendmahl und Karfreitag. Jesus wusste, dass es für ihn bald so richtig zur Sache gehen wird. Und er hat sich dann nochmal konzentriert darauf und Dinge getan, die ihm ganz besonders wichtig waren. Und ganz besonders im Johannesevangelium lesen wir davon, was das zum Beispiel war. Nämlich, dass Jesus seinen Jüngern demonstrativ die Füße gewaschen hat und ein eindrucksvolles Vorbild gegeben hat, was es bedeutet, einander zu dienen, den anderen sogar höher zu achten als sich selbst. Ganz praktisch, an einem ganz praktischen Beispiel. Er hat ganz ausführlich mit ihnen darüber gesprochen, wie das Leben von ihnen ja aussieht in der Zeit, wenn er nicht mehr da sein wird. Wie sie mit Gott in Kontakt bleiben können und was auch die Aufgabe der Jünger hier auf der Erde ist. Und eins der letzten Dinge, die er wirklich dann getan hat, bevor er in Ketten gelegt hat, ist, er hat für uns gebetet. Er ist für uns vor Gott noch einmal auch im Gebet eingestanden. Und das lesen wir im Johannes Kapitel 17. Das ist wirklich eigentlich ein ganzes Kapitel, außergewöhnlich langes Gebet, was wir von Jesus überliefert bekommen haben, was oft als das hohe priesterliche Gebet von Jesus bezeichnet wird. Auch ein total vorbildcharakterliches Gebet, was wir uns zu Herzen nehmen dürfen, aber wo wir als allererst empfangen dürfen, weil wir wissen dürfen, Jesus ist unser Fürsprecher. Er, alles, was er getan hat, tut er als Fürsprecher für uns vor Gott. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand noch doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Also immer wieder hatten wir auch schon gesagt, bei allem, wo wir auch herausgefordert sind, zu beten und auch für andere Leute einzustehen, das Erste, was wir empfangen dürfen, ist, dass wir Fürsprecher vor Gott haben, nämlich Jesus Christus und auch den Heiligen Geist, der geschickt wurde und der sogar in uns lebt und im Gebet für uns vor Gott eintritt. Also wir stehen jetzt hier vor einem Gebet von Jesus, ein ganzes Kapitel, was viele Aspekte enthält. Wir finden Beispiel in diesem Kapitel über Fürbitte. Es ist von Jesus gleichzeitig so eine Art Abschiedsgebet, vielleicht sogar mit dem Charakter von einem kleinen Testament. Es ist ein Lobpreisgebet, was einzigartig ist und der Vater im Himmel geehrt wird. Es ist ein dankbarer Rückblick auf das, was Jesus im Namen des Vaters tun dürfte. Und es ist etwas total Persönliches von Jesus. Also alle wesentlichen großen Säulen und Aspekte von Gebet, wie zum Beispiel Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung, finden wir auch in diesem Gebet und könnte man jetzt anhand dessen einfach schauen, was wir dort finden. Aber dieses Gebet ist wirklich das letzte große Wirken von Jesus, bevor wirklich diese Passion, diese Leiden an Karfreitag losgehen für ihn. Ein wirklicher Höhepunkt. Ein Bibelkommentator schreibt einmal zu Recht, Ausleger und Leser sollten sich bei diesem Gebet eigentlich erinnern, wie Mose damals vor dem Dornbusch stand. Ziehe deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und es gibt in der ganzen Kirchengeschichte, lesen wir häufiger von Auslegern, die sagen, sie haben sich nicht getraut, dieses Gebet von Jesus, was so innig, was so persönlich, was so allumfassend ist, auszulegen, weil sie Angst davor haben, niemals dem gerecht werden zu können, was man darin enthalten ist. Nachdem müsste ich mich eigentlich jetzt hinsetzen und sagen, so, dann sollte ich das auch nicht tun. Und doch möchte ich uns ermutigen, auch wenn wir jetzt heute Morgen uns nur kleine Aspekte aus diesem Ganzen anschauen können und es immer viel, viel mehr noch zu entdecken gibt, dass ihr euch vielleicht die Zeit nehmt und dieses Gebet von Jesus wirklich nochmal zu Hause aufschlagt selber und selber lest. Und in der ganzen Kirchengeschichte wurde dieses Gebet auch viel von Lehrern und auch von Geistlichen verwendet, um selber ins Gebet zu gehen. Dieses Gebet zu nutzen, um es selber auszubeten, auch für andere, für den Dienst. Also, lest das ganze Kapitel gerne nochmal Johannes Kapitel 17 an einem ruhigen Moment oder auch in der Kleingruppe zusammen. Das möchte ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, es lohnt sich. Ich möchte jetzt einen Teil dieses Gebetes lesen und für die Technik, die ersten zwei Folien lasse ich jetzt weg, darüber predige ich auch nicht, das wird sonst zu lang. Ich steige direkt später ein an Vers 9. Jesus betet, indem er seinen Blick zum Himmel richtet, in dem Bewusstsein, zum großen Gott zu sprechen. Für sie bete ich, für seine Jünger in diesem Kontext. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der mir du deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Soweit Jesu Gebet für seine Jünger und Nachfolger. Jesus tritt vor Gott. Er stellt sich vor Gott hin, in dem Bewusstsein, was er auch tun wird, in dem, was er in seiner Tat am Kreuz für uns auf sich nimmt. Um die Last dieser Welt, das, was uns trennt von Gott, auf sich zu nehmen. Selber Trennung von Gott zu erleben, zu erfahren, damit wir wieder in Gemeinschaft dieses liebenden Vaters treten können. Jesus bittet für uns, ganz persönlich. Er bittet für uns, weil wir zu Gott gehören, weil wir zu Gott, dem Vater, gehören, so wie wir auch zu Jesus gehören. Und Der Vater und der Sohn und der Geist, die geben sich gegenseitig die Ehre. Die Autorität liegt beim Vater, ist dem Sohn verliehen. Und der Sohn gibt diese Autorität auch wieder dem Vater zurück und die Ehre, die damit verbunden ist. Jesus betet hier explizit nicht für diese ganze Welt, sondern gezielt die, die zu ihm gehören, die zum Vater gehören. Und das sind keine anonyme Masse, sondern das sind ganz persönlich Gottes eigene Kinder, seine Söhne und Töchter, für die Gott betet. Ich glaube, das wird hier ganz deutlich. Ganz persönlich ist das gemeint und nicht nur ja, allgemein gehalten. Wir dürfen daraus mitnehmen für uns, dass wir Jesus wichtig sind. Am Höhepunkt seines Wirkens tritt er im Gebet wirklich als Priester für uns ein. Er trägt uns im Gebet, so wie er kurz darauf auch am Kreuz all unsere Last und unsere Schuld auf seine Schultern getragen hat. Wieder, was für ein Vorbild gibt uns Jesus da auch. Wieder vielleicht dieser Aspekt von Fürbitte auch aus der letzten Woche, diesem Beispiel von Jesus zu folgen und für andere einzustehen, andere Lasten vielleicht auch als die eigenen mit zum Kreuz, zum Vater und zu Jesus zu tragen. Und er betet, dass wir bewahrt sind in seinem Namen. In dem ganzen Absatz wird deutlich, dass ja, die, die zu ihm gehören, seine Jünger, nicht von dieser Welt sind, aber noch in dieser Welt leben. Also eigentlich sagt er, wir leben als Aliens in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören nämlich zu ihm. Wir gehören jetzt als seine Kinder, als seine Nachfolger nicht mehr zu dieser Welt, sondern zu ihm. Wie kann man sich das vorstellen? Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt keine menschlichen Vorfahren mehr hätten, dass wir jetzt so komische Köpfe kriegen und die Haut so ganz fahl wird und wir wirklich Aliens sind. Nein, es bedeutet, trotzdem gehören wir in unsere Familienkontexte hier auf dieser Welt. Aber unsere Identität als Kinder Gottes ist im Himmel festgemacht und reicht über den Tod, wenn unser Körper einmal hier zerfallen wird, hinaus und wird leben bei Gott. Das ist unsere Hoffnung und Verheißung. Und wenn hier von dieser Welt die Rede ist, bedeutet das nicht einfach diese physikalische Welt, wie wir sie hier kennen, sondern dieser Begriff steht bei Johannes in diesem ganzen Evangelium oft dafür, dass es ein Streben gegen Gott gibt. Dass wenn Gott das Licht ist, dass diese Welt geprägt ist von Dunkelheit und Finsternis. Und dass es in dieser Welt einen Widerstand gibt gegen das, was der Schöpfer gewollt und organisiert und ins Leben, in Existenz gebracht hat. Und von dieser Welt aus gesehen, kommt Jesus von woanders her. Und wenn wir seine Kinder werden, werden wir auch adoptiert hinein in eine himmlische Welt, die uns mehr Identität gibt als das, was wir vorher sind, wenn wir einfach so in dieser physikalischen Welt unterwegs sind. Und Jesus betet für seine Kinder, für seine Nachfolger, für seine Jünger und sagt, dass wir bewahrt sind in dieser Welt. Dass wir bewahrt bleiben in einer Welt, wo es Finsternis gibt, wo es ja, Dunkelheit gibt, wo es viele Kräfte gibt, die verhindern möchte, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben sollen, haben dürfen. Jesus hat die ganze Zeit, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war, sie angeleitet, hat sie gelehrt, geführt, auch beschützt, aufgepasst, wie ein Hirte auf seine Schafe. An anderer Stelle lesen wir auch, dass Leute, die sich vorher Jesus sozusagen angeschlossen hatten und mit ihm gegangen sind, an gewissen Punkten gesagt haben, nee, da können wir jetzt nicht mehr weggehen, und sich weggedreht haben. Das heißt auch, dieses in der Welt sein, aber nicht zu ihm gehören, das ist etwas, was Jesus uns schenken möchte, aber was auch mit von uns abhängt. Es ist nichts, was er uns überstülpen möchte und gegen unseren Willen aufzwingen möchte, sondern er gibt uns die Freiheit, selber zu entscheiden und mitzubestimmen, wo wir hingehören. Ob wir uns in dieser Welt verhaften wollen oder ob wir uns in seiner Welt, in seiner Familie Teil werden wollen, adoptieren lassen wollen, um seine Söhne und Töchter zu werden. Ein anderes Wort, was wir hier auch finden, wo hier oft die Rede davon ist, dass Gott die Nachfolger, seine Nachfolger von Gott bekommen hat, die du mir gegeben hast. Da ist ein Wort dahinter, was man auch mit ausgesondert oder auch mit heilig übersetzen kann. Bewahre sie, die du ausgesondert hast, die du für heilig gesprochen hast, dass sie in dieser Welt nicht verloren gehen. Gerade weil du sie ganz besonders aufgenommen hast, weil du sie gerechtfertigt hast, sagt Jesus zu seinem Vater, sollst du sie beschützen ganz besonders, auch wenn ich das jetzt nicht mehr tun kann. Er betet, ich habe jetzt etwas Krasses vor mir, dieser Leidensweg, diese erlebte Trennung vom Vater selber. Und er weiß, er wird nicht mehr lange Zeit mit seinen Jüngern unterwegs sein. Und er bittet jetzt schon beim Gott, dem Vater, dass er uns, seine Nachfolger, seine Jünger, eben nicht alleine lässt, sondern dass er Bewahrung schenken mag. Da, wo er nicht mehr einstehen kann für uns, uns verteidigen kann in dieser Welt, uns vielleicht mal klar auch ermahnen kann, ermutigen kann, da bittet er Gott, dass er trotzdem Schutz schenkt, dass er Bewahrung schenkt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass er Einheit schenkt. Dass er denen, die zu ihm, zu seiner Familie gehören, die Christen weltweit gesehen, bewahrt, dass sie eine Einheit sein können, so wie Gott selber eine Einheit ist. Drei Personen und doch eins, sagen wir, indem wir über Gott sprechen. Drei Personen, die doch so wesenseins sind, die sich so gut innerlich verstehen, dass sie wie eine Person sind. Ein Gedanke, ein Herz und eine Seele, eine perfekte Einheit. Und auch das ist etwas, wofür Jesus betet und sagt, Gott, bewahre meine Familie, die sich noch in dieser Welt befindet. Schenke ihnen Einheit. Ein hohes Gut. Ein hohes Gut, wo es sich auch lohnt, mit beim Allianzgottesdienst dabei zu sein. Zu sagen, lass uns unseren großen Gott zusammen feiern. Und da ist eigentlich nicht wichtig, aus welcher Gemeinde wir kommen, sondern es ist wichtig, zu wem wir gehören, zu Jesus Christus. Das fordert uns heraus, dass wir auch, wie Jesus das gebetet hat, uns eins machen und Einheit suchen untereinander. Nicht auf unser Recht und unsere Meinung zu beharren. Das fordert uns vielleicht heraus, genauso um geistliche Bewahrung zu beten, dass Einheit herrschen kann, hier in unserer Gemeinde, aber auch mit den Christen hier in dieser Stadt. Dass wir auch im Gebet erinnert werden dürfen, gegen Spaltung und Entmutigung zu beten und Gott zu bitten, so wie Jesus hier gebetet hat, sich dazu zu stellen und diese Verheißung wahrzumachen, dass er da ist und dass er uns nicht verlässt. Ganz besonders ermutigend finde ich, dass Jesus betet, dass wir Freude bei allem haben sollen. Bei allem, wie herausfordernd dieses ganze Bild, dieses dualistische Bild, was wir ja schon ein Stück weit hier auch finden können, bedeutet und ja, wie stark dieses Bild ist, betet Jesus, dass wir aber Freude erleben dürfen. Dass wir Freude daran haben sollen, trotz Umstände, die manchmal echt hart sind und die uns herausfordern. Er bittet nicht nur um Bewahrung, sondern setzt noch einen oben drauf und sagt, dass meine Freude sie erfüllt. Nicht irgendeine Freude, sondern die Freude von Jesus selber. Eine göttliche, tiefe, unerschütterliche Freude, die selbst im Angesicht von Ablehnung, Leid oder Unsicherheit Bestand hat. Eine Freude, die Jesus verspürt, in diesem Moment, wo er das auch ausbetet, trotz dessen, dass er im nächsten Moment verhaftet wird und ans Kreuz genagelt wird. Eine Freude, die darauf verwurzelt ist, mit Jesus selbst in Beziehung zu sein. Die nicht oberflächlich ist wie ein nettes Grinsen, sondern die uns vom Inneren erfüllen kann. Und die ein echtes Kennzeichen von Nachfolge in schwierigen Zeiten sein kann. Eine Freude zu wissen, wir sind nicht alleine. Wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist als unsere Fürsprecher. Wir haben die Verheißung, auch wenn wir durch Schwierigkeiten, durch Schweres hindurchgehen, wir sind nicht allein und wir haben Perspektive, die über diesen irdischen Tod hinausreicht. Es gibt eine Spannung in dieser Welt, wenn wir für Jesus und als seine Kinder hier unterwegs sind. Aber wir sollen nicht resignieren, sondern wir dürfen uns freuen. Wir wissen, wir gehören zu Jesus. Wir wissen, wohin wir gehen, dass wir ewiges Leben versprochen haben. Und wir wissen, mit uns geht der Heilige Geist, der Tröster, der sogar in uns lebt. Und diese Freude und diese Gewissheit, die kann uns Mut machen. Die kann uns stärken, auch standhaft zu bleiben in dieser Welt, die an uns zerrt, in der wir unterwegs sind. Die macht uns mutig, vielleicht nicht alles mitzumachen, was wir hier in dieser Welt erleben oder angeboten bekommen. Denn wir sind geheiligt durch Gottes Wahrheit. Heilig bedeutet nochmal abgesondert für Gott. Gott sagt, ich habe dich geheiligt. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir dürfen als Heilige zu Gott kommen. Wir dürfen verändert werden durch ihn. Ganz besonders bedeutet das durch Gottes Wahrheit. Und seine Wahrheit, die können wir am besten entdecken, indem wir in seinem Wort lesen. Indem wir täglich in seinem Wort unterwegs sind. Auch als Familie, als Hauskreis, in dem wir erleben dürfen, wie dieses Wort Wahrheit ist und lebendig wird. Und ein letzter Punkt, dieses Gebet macht uns klar, wir sind gesandt in diese Welt mit einem Auftrag. So wie Jesus von Gott in diese Welt geschickt wurde. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, betet Jesus, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Also bei allem, was man sagen könnte, es ist doch krass, wenn wir nicht mehr in diese Welt reingehören, sondern eigentlich zu Gott gehören. Warum zieht uns Gott nicht sofort hier raus? Warum sollen wir uns dann nicht komplett absondern und wirklich irgendwo unser eigenes Ding machen? Nein, er lässt uns bewusst hier auch stehen und sendet uns in diese Welt hinein, um eben einen Unterschied zu machen, dem Vorbild von Jesus zu folgen und vor allem auf ihn hinzuweisen, auf das Licht was in die Dunkelheit hineinscheint. Auf eine Perspektive, auf eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, die in dieser Welt von Hoffnungslosigkeit einen Riesenunterschied macht. Gott sagt, wir sollen nicht uns herausziehen und nur unser eigenes Ding machen, unsere eigene Kolonie aufmachen, sondern er sagt, wir sollen lebendig sein für ihn. Wir sollen seine Welt, das, was wir von, da wo wir an ihm dran sind, da wo wir zugehören, das sollen wir mit hinein in diese Welt, in der wir jetzt hier noch leben. Und das sollen wir sogar repräsentieren. Wir sollen unseren ganz normalen Alltag leben und unser Christsein als Sendung von Gott verstehen. Als Leute, die nicht mehr in diese Welt gehören, aber in diese Welt gesendet sind, um so zu lieben, wie Gott geliebt hat, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Um im besten Fall einen Unterschied machen zu können, indem wir nicht mitmachen, wenn es darum geht, andere Menschen niederzumachen, zu lästern. Indem wir vielleicht ein Stück weit auch gegen den Strom schwimmen können und aufstehen können gegen Unrecht, gegen Missbrauch, gegen Lieblosigkeit. Jeder von uns hat eine Sendung und Gott möchte jeden einzelnen von uns gebrauchen, da wo wir sind, in unserem Alltag. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Jesus betet für uns und sagt, Vater, deine Kinder, sie gehören zu dir. Sie waren Jesus anvertraut, die Jünger waren Jesus anvertraut. Er ist nicht mehr da, aber er bittet Gott, den Vater, dass er sich kümmert. Und das gilt auch für uns. Wir sind nicht alleine, wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen, der sogar in uns wohnt. Durch Jesu Gebet dürfen wir gesegnet sein, weil wir wissen, wir haben mit den größten Fürsprecher in dieser ganzen Welt, der für uns betet und für uns einsteht. Durch dieses Gebet dürfen wir uns einschließen, hinein in dieses Gebet, ausbeten, dass wir diese Verheißung, die darin auch liegt, Einheit, Freude, Wahrheit, Sendung, Bewahrung erleben. Und die große Frage, die für mich dieses Gebet vor allem aufwirft, ist, wo darf ich mich ganz neu senden lassen? Wo darf ich mich hineingeben in dieses Gebet, was total persönlich für mich gemeint ist, das Beste für mich im Sinn hat, mein Leben im Sinn hat, in dieser herausfordernden Welt mit dem Bewusstsein, meine Zukunft liegt im Reich Gottes und ist nicht von dieser Welt. Wo darf ich das in Anspruch nehmen? Vor Gott hintreten und ihn bitten um Bewahrung. Bitten vielleicht, neue Freude von ihm zu empfangen. Neu einfach annehmen, was er für mich getan hat oder wer auch mein Fürsprecher ist, derjenige, der mein Bestes im Sinn hat. Aber auch, wo darf ich mich neu senden lassen in diesen Auftrag, den Jesus hier gelebt hat? Ich möchte mit uns beten. Jesus, es ist unbegreiflich, wie groß das ist, was du getan hast am Kreuz, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr, indem du ja für alle Schuld, für alle Last, für alle Versagen, für alles Zielverfehlung gestorben bist und es weggenommen hast, Herr. Danke für das Kreuz und deine Auferstehung, dass du neues Leben schenkst, uns neue Identität gibst, die nicht von dieser Welt ist, sondern die bei dir verankert ist als deine Söhne und Töchter. Danke, dass du uns so sehr im Blick hast, dass du um unsere Nöte weißt, um unsere Herausforderungen hier in dieser Welt. Danke, dass du selbst für Bewahrung für uns betest, dass du uns nicht alleine lässt, dass wir wissen dürfen, der Heilige Geist ist da, der auch so eintritt für uns. Und danke, dass du uns zutraust und gebrauchen möchtest in dieser Welt. Den Auftrag, den du selbst, Jesus, hattest in dieser Welt, auf den Vater hinzuweisen, auf die große Liebe, die dort ist, auf die Vergebung, auf die Versöhnung, auf den Frieden, für all das, was du schenkst, Herr, wer du bist, deine Gegenwart zu erleben, dich zu kennen. Ja, dass wir das hineintragen dürfen in diese Welt. Dass wir das mit freudigem Herzen tun dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ja jedem Einzelnen heute Morgen hier begegnest, dass du diese Verheißung aus deinem Gebet wahrmachst an uns mit dem, was wir gerade brauchen. Sei es eben Bewahrung in herausfordernden Situationen oder einfach eine ganz neue Freude an dir, an dem, wer du bist, was du getan hast. Und dass du uns senden möchtest, Herr. Mach uns mutig, für dich in dieser Welt unterwegs zu sein und in dem, was wir tun und sagen und beten, dich zu ehren, auf dich hinzuweisen, auf den Weg, den du geebnet hast für uns. Danke, Jesus, für dein Gebet für uns. Amen.